Ja, ich bin überhaupt kein Fachmann in Islamistik oder in der Kunde dieser großen Religion. Und wie ich jetzt das Amt als Abt in jüngere Hände habe legen dürfen, haben die Journalisten das irgendwie interessant gefunden und haben mich also ständig gefragt, ja, was machen Sie denn jetzt? Und ich habe dann immer gesagt, ja, ich bin im 69. Lebensjahr, ich muss, glaube ich, nicht viele große Projekte haben. Und wie mich der 14. Journalist oder was wieder gefragt hat, was machen Sie denn jetzt? Habe ich gesagt, naja, vielleicht sollten wir uns alle gemeinsam und vielleicht dann auch vielleicht tun, mit dem Islam beschäftigen und so, also irgendwie, um diese Frage zu beantworten. Am nächsten Tag war die Überschrift in der Zeitung, Altab studiert Islam, später am Samstag sagt, ich trete zum Islam über und so weiter. Also Sie sehen, wie man da ganz ungewollt zu Ehren kommt. Wie ich hier hereingekommen bin, hat mir ein wichtiger Mann, der Dozent Bonelli, gesagt, ich soll unbedingt als erstes verkünden den Dialog mit dem Islam. Und ich stimme dem hundertprozentig zu. Ich glaube, er macht auch in Jänner eine Veranstaltung, wo ich schon wieder dazu reden darf. Und ich halte diesen Dialog für entscheidend. Allerdings unter bestimmten Voraussetzungen, die ich ein bisschen schildern möchte, damit wir nicht in irgendwelches Nirvana laufen und uns nur über Terrorismus und Islamismus und ähnliche Randerscheinungen und unerfreuliche Erscheinungen unterhalten. Auch möchte ich gleich am Anfang einmal die Angst nehmen. Es ist in Österreich der Anteil an Muslimen noch unter 5%. In Deutschland sind es gerade mal 5%. Also wir sollten da in der Frage der Dimension dieser Frage nicht irgendwie hysterisch reagieren. Der erste Punkt, den ich mir gedacht habe, den ich unbedingt sagen möchte, ist, ich habe das Gefühl, dass genau dieselben Kräfte, die ständig der Kirche und uns ans Bein pinkeln und uns ständig als Modernitätsverweigerer ausschließen, die schüren meiner Ansicht nach auch die Islamophobie, die Angst vor dem Islam, dass der also uns überfremdet und entfolgt oder wie solche scheußlichen Worte heißen und dass man also nur Terrorismus und Radikalismus und Islamismus vermutet, wo es um eine große, wichtige Weltreligion geht. Das heißt, es besteht eine Angst vor der Religion, eine Angst vor dem Christentum, die also in der öffentlichen vermittelten Meinung, in der medialen Realität, vielleicht ist sie gar nicht real, und ständig einpaukt, dass wir Christen also vollkommen letztklassig und hinterm letzten Berg sind und dass der Islam ganz furchtbar und terroristisch und menschenzerstörerisch sei. Ich schließe nicht aus, dass es an Randzonen in beiden Religionen einige von diesen Phänomenen geben mag und da muss man halt an die Brust klopfen und Gewissenserforschung halten und sagen, wie kommt man aus diesem Winkel heraus. Die Basis für den Dialog mit dem Islam ist also eine gemeinsame Herausforderung, die gemeinsame Herausforderung durch ein Phänomen, das der Heilige Vater nennt, einen diktatorisch-absolutistischen Relativismus, der jede Religion zur Bedeutungslosigkeit mediatisieren will. Das, was uns momentan alle umgibt, den Islam auf andere Weise wie uns, ist dieses Streben, das ein absolutes agnostisches, atheistisches Gesamtbild dominant werden will, und daher uneingestandenermaßen Angst vor jeder Religion hat und eingestandenermaßen gegen alle Religionen mit allen medialen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Und die stehen ihnen sehr gut zur Verfügung. Es gibt nur ganz wenige christliche Medienfachleute, die wirklich gut arbeiten. Ansonsten stehen wir immer irgendwie im Winkel der Unbeachtetheit. Also, wir haben mit dem Islam einen gemeinsamen Gegner, und das ist dieser diktatorisch-totalitäre Relativismus, der alle Religion zur Bedeutungslosigkeit hurra, das erste halbe ist gezapft. Ja, wenn ihr das dürft, dann darf ich es ja gefälligst auch. Ich muss ja auch meine Zunge benetzen. Dieses Relativismusproblem, das wir gemeinsam mit dem Islam haben, hat natürlich seine Gründe. Und zwar muss man wissen, dass also seit der Renaissance, wir sind da dem Islam natürlich 622 Jahre voraus. 622 war die Hijra, der berühmte Marsch von Mohammed von Mekka nach Medina. Da beginnt dieses große religiöse Phänomen. Wir wissen, dass aus der Naturwissenschaft heute ständig Argumente gebracht werden, man könne aus der Naturwissenschaft den Atheismus beweisen. Das bitte ist nicht wahr. Und alle Leute wie Dawkins oder auch Hawkins sind auf einer nicht wissenschaftlichen Position. Unter anderem auch deswegen, weil sie vergessen, dass zwischen Naturwissenschaft und Religion die Philosophie hineingehört. Jene Kunst, die da heißt, wie stelle ich richtige Fragen? Und diese richtigen Fragen müssen dann zwischen Naturwissenschaft und Religion durch die Philosophie vermittelt werden. Ich war bis vor kurzem auch irgendwie von manchen Fragen ein bisschen verwirrt, zum Beispiel in der Frage des Projektionsvorwurfs. Sie wissen, dass es im 19. Jahrhundert einen Philosophen Feuerbach gegeben hat, der ausging davon, dass also die Französische Revolution ja schon vorbei war und der Atheismus ja anscheinend gesiegt haben müsste, er sich dann so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verwundert fragt, wieso es denn eigentlich überhaupt noch immer Religion gäbe. Und er hat daraus seine Theorie entwickelt, die dann bei Marx und in vielen, vielen Philosophien bis heute immer wieder gekeult wird. Also Religion sei die Projektion der Wünsche über den Tod hinaus. Ich war von diesem Vorwurf immer ein bisschen betroffen, bis ich in den letzten Jahren ein ganz interessantes Buch in Händen gehabt habe von Manfred Lütz, Gott, die kleine Geschichte vom Allergrößten. Und dort stellt er zumindest die Gleichheit der Waffen her. Er sagt nämlich, es mag ja wohl sein, dass wir, weil wir das Jenseits und Gott naturwissenschaftlich nicht beweisen können, es projizieren als wünschbar. Aber jene, die da behaupten, es gebe Gott nicht und das Jenseits könnte unter keinen Umständen bestehen, projizieren auch ihre Wünsche. Nämlich ihre Wünsche auf emanzipiertes, vollkommen unabhängiges, ohne jede Moral gebundenes Leben und setzen sich damit genau demselben Projektionsvorwurf aus wie wir. Wir müssen hier mit den Muslimen zusammen anerkennen, dass sie an Gott glauben und dass wir in gewisser Hinsicht mit ihnen einen Bundesgenossen haben. Vielleicht auch einen Bundesgenossen im Vorzeigen von Frömmigkeit. Wer traut sich von uns heute noch öffentlich zu beten? Wer ist imstande, wenn es mittags um 12 am Graben hier vom Stephansdom die Angelusglocke läuten sollte, stehen zu bleiben und den Angelus zu beten? Ich bin durch mein Ordensgewand sozusagen verpflichtet dazu und es fällt dann aber äußerst schwer, Menschen wirklich auf diesen Punkt anzubringen. Die Muslime scheuen sich nicht, sich öffentlich zu ihrem Gebet zu bekennen. Wir sollten daher von ihnen lernen, ohne jetzt, und ich betone, ich möchte diesen heutigen Abend ganz bewusst im Sinne des Dialogs sehen. Natürlich bin ich mir im Klaren, dass es im Koran Stellen gibt, die wir schwer interpretieren können. Wir müssen uns aber im Klaren sein, dass das, was wir als Islamismus oder gar Terrorismus sehen, nicht die große Zahl der Muslime betrifft. Vielleicht sollte man sogar unterscheiden zwischen dem Islam als der Lehre des Propheten Mohammed, wo tatsächlich Interpretationsprobleme im Koran zu entstehen scheinen. Machen wir uns nichts vor, im Alten Testament haben wir das auch ein bisschen. Auch nicht alle Worte im Alten Testament können wir heute so eins zu eins in die Realität übernehmen. Wenn wir heute, und gerade momentan ist das ja wieder spürbar, so wie in der Frage der Korruption, als auch in der Ahnungslosigkeit der Politik, wie sie denn eine Staatsschuldenkrise lösen soll, stellen wir fest, dass die Politik vollkommen ihre Wertorientierung verloren hat. Sie hat daher die dringende Notwendigkeit, Wertproduzenten in sich nicht nur zu tolerieren von oben herab in großzügiger Nachlässigkeit, sondern sie muss sie fördern. Natürlich hat sie dabei auch eine Aufgabe zu ordnen. Wenn also plötzlich, und ich halte das gar nicht so unwahrscheinlich in unserer abergläubischen Zeit, irgendwer in der romantischen Idee aufkommt, er will die Religion der Azteken wieder einführen und Menschenopfer darbringen, wo das Herz aus bei lebendigem Leibe herausgerissen wird, dann muss natürlich der Staat eingreifen und sagen, das ist nicht eine wertbezogene Religion, die wir akzeptieren können. Und wenn Terrorismus im Namen des Islam geschieht, dann ist das höchst bedauerlich und der Staat muss eingreifen und wir müssen das versuchen zu reden. Aber die vielen, vielen hunderten Millionen von Muslimen, die sich bemühen, aus moralischen Prinzipien ihr Leben zu gestalten, die im Gebet sich an Gott wenden, sind Werteproduzenten wie wir. Und der Staat hat diese Wertproduzenten der Religionen tatsächlich im hohen Maße notwendig. Jetzt möchte ich auch eins sagen, diese ganze Tendenz, von der ich bisher gesprochen habe, also diese Religionsfeindlichkeit oder uneingestandenermaßen vielleicht sogar Angst vor der Religion der modernen, atheistischen, politisch korrekten Gesellschaft und Politik, die Muslime machen uns zum Vorwurf, dass wir entweder das verursacht haben, durch unsere Form einer vernunftorientierten Religion, oder zweitens, dass wir Schwächlinge sind und uns dieser Tendenz in der Gesellschaft, in der Politik, in der Kultur schon gar, dieser radikalen Gottlosigkeit nicht genügend entgegensetzen. Und ohne nun zum Terrorismus aufzurufen, ganz im Gegenteil, aber wir sollten als Christen versuchen, wieder ganz deutlich auch in der Politik und in der Kultur klare Positionen anzugeben und wirklich hier Punkte anzusprechen, die man kritisch und sehr negativ ausgrenzen sollte. Ich komme damit zu einem Thema, dem zweiten Punkt, also der erste Punkt hat eigentlich geheißen, die Angst vor der Religion. Und damit ist dann auch die Islamophobie gemeint, vor der ich warne und die wir nicht uns als Habitus aneignen sollten. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist die Vernunft in der Religion. Genau der Punkt, wo sozusagen der Vorwurf der Muslime an uns einsetzt, wir hätten uns auf diesen Rationalismus restlos eingelassen und seien nun verraten und verkauft, weil wir als Christen und Europäer eben nur mehr an eine politisch korrekte Vernunft glauben und uns daher nicht mehr als wirklich religiöse Menschen sehen und von den Muslimen nicht als solche wahrgenommen werden. Dabei ist das Interessante an dieser Entwicklung, dass sie im Christentum paradoxerweise eigentlich von einem Muslim ausgelöst wurde. Averroes, ein großer muslimischer Gelehrter in Südspanien, Andalusien, im Hochmittelalter, hat uns eigentlich den im Abendland schon nahezu vergessenen Aristoteles wieder geschenkt. Die ganze scholastische Philosophie, beginnend mit Thomas von Aquin und der ganzen Folge, ist uns durch die Muslime vermittelt worden. Ich glaube, dass man hier ansetzen sollte, um die Muslime einzuladen, ihre intellektuellen, vernunftorientierten Traditionen, die schon in den ersten Jahrhunderten nach Mohammed einsetzen und eben im Hochmittelalter einen großen Höhepunkt haben, diese wieder zu entdecken. Natürlich haben wir dann ausgehend von diesem Entdecken der Vernunft und ihres Wertes eine Renaissance erlebt, eine Aufklärung mehr erlitten als erlebt, obwohl der Heilige Vater ja immer dazu aufruft, dass wir als Christen die obersten Aufklärer sein sollten. Wir sind eine aufgeklärte Religion, eine Religion, die Vernunft nicht ausschließt und schließlich auch zu einer modernen Zivilisation beigetragen hat. Wir sollten daher den Gedanken der Vernunft, und das war die ganze Absicht der Rede des Heiligen Vaters im Jahr 2005, war es glaube ich, in Regensburg, noch einmal neu lesen. Die ist nämlich von den Journalisten überhaupt nicht verstanden worden, weil sie sich an einem Zitat eines Zitates aufgehängt haben und sofort die Angst vor der Religion auf eine doppelte Weise schüren kann. Der Papst hätte sich politisch unkorrekt gegenüber den Muslimen verhalten, mit dem Erfolg, dass die Muslime sofort zur Gewalt geschritten sind und Christen verfolgt haben. Also ein doppelter Effekt, der den Medien und dieser antireligiösen Tendenz, der Angst vor der Religion, natürlich in die Hand gearbeitet hat. Die ganze Rede des Heiligen Vaters, die vielleicht nicht eine Rede und schon gar nicht eine Predigt war, sondern eine Vorlesung, non anet, er ist ein Akademikus, er ist ein Professor, seinem ganzen Habitus nach, war gemeint, um die Vernunft für uns Christen und genauso für die Muslime zu retten. Dieser Vernunftbegriff ist dann auch derjenige, der zum Beispiel den Kardinal König schon vor Jahrzehnten nach Kairo geführt hat, wo er in der Universität, der muslimischen großen Universität, den Monotheismus als gemeinsames Gut von Juden, Christen und Muslimen herausgearbeitet hat. Vielleicht ganz kurz, um diese Schwierigkeit mit der Dreifaltigkeit anzusprechen, lassen wir uns bitte nicht von Muslimen vorwerfen, dass wir den radikalen Monotheismus aufgegeben hätten mit unserem Dreifaltigkeitsglauben. Der Begriff Gott ist selbstverständlich größer als der Begriff Person. Nur weil wir unsere eigene Person als so abgeschlossen und in sich individualisiert verstehen, heißt das nicht, dass Gott sich auf den Begriff der Person festnageln lässt, im Sinne der einen Person. Daher, unser Begriff von Gott ist größer als der Begriff der Person und es ist trotzdem der eine Gott in drei Personen. Unsere östlichen Mitchristen machen ja das Kreuzzeichen in dieser Form, dass sie also die drei Finger der einen Hand zusammennehmen, um dann das Kreuz damit zu schlagen. Ein Gott in drei Personen. Wir sind radikale Monotheisten und dürfen uns in dieser Hinsicht von Muslimen nicht beschämen lassen oder nicht die Dreifaltigkeit als Argument gegen den wirklich hundertprozentigen Monotheismus, dem wir uns verpflichtet fühlen, aus der Hand nehmen zu lassen. Aha, es gibt noch welche, die noch nicht ausgeschaltet haben. Bitte unbedingt ausschalten. Die richtige Gottesverehrung ist eine logikae latreia, eine logische Verehrung, eine mit der Wissenschaft und der Vernunft durchaus zu verbindende Art der Theologie, mit der wir sprechen, denken und beten. Wir sollten also mit den Muslimen gemeinsam auf den Areopag gehen und wie Paulus dort den Skeptikern, den Relativisten, den Agnostikern gemeinsam Gott verkündigen. Der Apostel Paulus holt die Athener politically correctly von ihrer Haltung ab. Er leidet dabei einen Misserfolg letzten Endes. Darüber wollen wir dich ein andermal hören. Aber den Areopag dürfen wir nicht verlassen. Wir müssen mit religiösen Menschen auch anderer Religionen gemeinsam, den Juden, den Muslimen, aber meinetwegen auch den Hindus. Buddhismus ist keine Religion, aber dort ist auch sehr das philosophische und das moralische Handeln im Vordergrund, sollten wir eine Allianz bilden. Ich befinde mich hier in der ganz strengen Nachfolge des Heiligen Vaters, sowie Johannes Paul II. Als auch Benedikt XVI. Es wird der Dialog, das Paradoxe war ja nebenbei gesagt, dass die Rede in Regensburg, die sofort zu diesem Eklat in der Presse geführt hat, dazu führte, dass ungefähr 9 Tage später alle Botschafter der muslimischen Länder, die beim Vatikan akkreditiert sind, in Castel Gandolfo sich mit dem Heiligen Vater zusammengesetzt haben. Daraufhin sind diese zu den wichtigsten Persönlichkeiten des Islam gegangen. Die haben eine ganz tolle Stellungnahme dazu geäußert, die ganz dialogorientiert war. Und seitdem gibt es einen Dialog. Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade. Der Effekt, den die Medien damit verursacht haben, hat indirekt zu einer neuen Dialogschiene geführt, die uns natürlich nicht berichtet wird. Medial wird uns das nicht vermittelt. Only bad news are good news. Lesen Sie bitte die Zeitungen vorsichtig. Lassen Sie sich vom Fernsehen nicht das Gehirn hobeln. Wir werden alle manipuliert. Die Berichterstattung über Madrid, das Jugendtreffen mit dem Heiligen Vater, war so eklatant manipuliert. Man muss ja nur auswählen. Also, auch in dieser Hinsicht hat die Manipulation ihren Punkt und sie kann trotzdem nicht verhindern, dass Gutes gewirkt wird. Die Stellungnahme des Vertreters des Islam in Deutschland zu Papst war ja die positivste von allen, die rüberkam, weil auch die Berufskatholiken und schon gar die Journalisten sich natürlich ständig in irgendeiner kritischen Allüre befinden müssen, während der Muslim gesagt hat, da ist einer, der Gott verkündet, dem wollen wir eigentlich viel einiges verdanken. Eine Religion der Vernunft zusammen mit den Muslimen, die eine große Tradition in der Hinsicht haben und sie neu entdecken müssten, um dann mit uns gemeinsam sich der Herausforderung des Atheismus, des Relativismus, der totalen Mediatisierung der Religion durch einen angeblich aufgeklärten, politisch korrekten Überstaat. Ich komme zum dritten Punkt. Der erste Punkt war also die Angst vor der Religion, auch vor dem Islam. Das zweite, die Vernunft in der Religion, der Versuch, die Vernunft bei uns und für die Muslime zu retten. Wir sollten da gemeinsam das versuchen. Und mein dritter Punkt heißt die Solidarität der Religion. Es ergibt sich schon aus dem vorher Gesagten, wo Solidarität notwendig ist und wo wir versuchen müssen, im Dialog mit den Muslimen diese Solidarität besser und neu herbeizuführen. Lassen Sie mich eins dazu sagen, verstehen wir bitte den Dialog richtig als das, was gemeint ist. Zwei Prämissen für jeden Dialog. Der eine ist, dass wir einen klar definierten eigenen Standpunkt haben. Ich darf dazu kurz eine Geschichte erzählen. Zu Zeiten, die ich noch bei Missio war, wurde mir berichtet, dass in Wien, ich wollte die Stadt jetzt nicht irgendwie, ich liebe Wien, aber es gibt natürlich auch Untiefen hier, haben in bestimmten Bezirken, wo damals schon in den 90er Jahren der Anteil an Muslimen sehr hoch war, sich gut gemeinte Pfarrgemeinderäte dazu gefordert gesehen, dass sie also einen Dialog mit den Muslimen in ihrem Stadtbezirk durchführen und haben sich zusammengesetzt. Das war ein vollständiger Misserfolg. Er endete damit, dass die Muslime, die sich auf diesen Dialog wirklich vorbereitet hatten, den ahnungslosen, lieben Pfarrgemeinderäten aus den Wiener Pfarren erklärten, was Transsubstantiation, was Trinität und was Immaculata Conceptio ist. Als sie es ihnen erklärt haben, haben die Katholiken gesagt, naja, so kennen wir das eigentlich, das glauben wir auch eigentlich nicht. Darauf haben die Muslime gesagt, dann können wir nicht mehr mit euch diskutieren, weil ihr habt keinen Standpunkt. Damit ein Dialog zustande kommt, muss man sich des eigenen Standpunktes vergewissern. Und ich rate dringend, sich nach reinen Quellen, nicht überall sind reine Quellen, aber wenn ich zum Beispiel den von unserem Kardinal redigierten Katechismus mir vorstelle, dort hat man eine sachgerechte Informationsquelle, um sich kompetent zu machen, um für den eigenen Glauben, um tatsächlich dann auch in einen Dialog einzutreten. Also bitte, das ist die eine Voraussetzung. Und die andere Voraussetzung im Dialog, die vielleicht noch wichtiger ist und die in der zweiten Stufe sein muss, und ich habe mich leider nicht daran gehalten, aber vielleicht gebe ich den Gedanken mal jetzt weiter, dass man das so sucht. Ich war vor vielen Jahren schon einmal beim Europäischen Forum im Alpbach und saß mit einem Vertreter des Islam auf einem Podium, wo also diskutiert wurde. Und er fragte mich dann nachher, haben Sie denn bereits einen Muslim sich zum Freund gemacht? Ich war etwas erschrocken, weil man denkt da natürlich sofort an Fundamentalisten und Terroristen, aber er hat eigentlich recht. Und ich versuche jetzt zu schauen, ob ich nicht irgendwo einen Kontakt finde, vielleicht beim Dialog in Jena, dass ich mich mit einem Muslim oder einer Muslimanin in persönlichen Kontakt befinde, um hier die menschliche Basis des Dialogs herzustellen. Denn die zweite entscheidende Voraussetzung für einen Dialog ist, dass man dem anderen klar machen muss, dass man versuchen will, ihn wirklich zu verstehen. Erkläre mir du, was du glaubst. Es interessiert mich. Ich will wissen, wie du glaubst. Erklär mir das. Und ich will wirklich versuchen, dich zu verstehen. Natürlich, wenn man das dem anderen vermittelt, darf man dann auch sagen, und jetzt möchte ich dir auch versuchen, dir in derselben Weise das verständlich zu machen, damit man sich versteht. Das Problem ist ja zum Teil, und das ist dieser Aufruf zur Freundschaft mit irgendjemandem, der diesen anderen Glauben hat, dass wir wie in Ghettos leben. Man sieht es Menschen schon an, dass sie also vielleicht anders sind und geht schon in die andere Richtung, um ja nicht sich in der Hinsicht einzulassen. Dabei wird unsere Gesellschaft immer multikultureller und multireligiöser werden und wir müssen uns in der Hinsicht natürlich darauf vorbereiten. Wenn wir also die Solidarität der Religionen betonen, dürfen wir natürlich bestimmte Dinge, die uns wichtig sind, schon auch einbringen und sagen, hier haben wir Erfahrungen, wo wir glauben, dass wir in einer modernen Welt, die von der Vernunft geprägt ist, die wir uns aber nicht rauben lassen, schon durchhalten sollen. Das ist zum Beispiel die Trennung von Kirche und Staat. Mit all den Konsequenzen, die das hat, denn das kennt der Islam in dieser Weise nicht. Natürlich müssen wir in den Dialog bitten, dass man uns versteht, wenn wir von Menschenrechten sprechen. Eine Erfindung, die die Kirche ausgelöst hat, sie wurde dann eine Zeit lang auch gegen die Kirche durchgesetzt und ich glaube, wir müssen uns heute im Klaren darüber sein, dass wir hier vernunftbegabt Menschenrechte allgemein anerkennen müssen. Natürlich müssen wir auch eine vernünftige Verständnis der Demokratie finden, die nebenbei gesagt bitte nicht die Diktatur der 51 über die 49 ist, sondern die Anerkennung möglichst vieler Werte. Daher auch die repräsentative Demokratie, auch die Minderheit hat ein Recht. Notwendig ist natürlich in der Hinsicht ein gewisser Pluralismus. Übrigens, da ist mir ein anderes Wort in der letzten Zeit vom Heiligen Vater übermittelt worden, wo er gesagt hat, in dieser merkwürdigen Zeit, wo der Glaube sich, wie es scheint, verdünnt, entsteht eine pluralistisch-politisch korrekte Ökumene der Ahnungslosigkeit. Sie verstehen, was gemeint ist. In dieser merkwürdigen Situation verdunstet vieles. Und wir müssen diesen Pluralismus aber erkennen als notwendige Herausforderung. Wir bitten daher im Dialog mit den Muslimen, und das werde ich im Jänner auch tun, so wie wir hier bitte Minarette zulassen sollten, wo sie für die Muslime wichtig sind, dass auch für unsere christlichen Mitbrüder in islamischen, muslimisch-mehrheitlichen Ländern tatsächlich dieselben Freiheiten gewährt werden. Wahrscheinlich müssen wir eine Vorausleistung stellen, weil wir tatsächlich ein bisschen in der Renaissance und in der Aufklärung und in der Rationalität schon ein paar Jahrhunderte oder sind es die 622 Jahre des Beginns an einer anderen Position sind. Der Islam muss sich aber auch diesen Dingen stellen und wir sollten diesen Dialog führen, um dann für die Christen in Ägypten, im Irak, in Saudi-Arabien, Pakistan die richtigen Rechte auch zu erkämpfen. Es gäbe weitere Schauplätze, wo man sich mit Muslimen zum Beispiel zusammenfinden könnte. Natürlich werden wir in den zentralen religiösen Fragen Allah, unser Gott, nicht so schnell zusammenkommen. Und das ist ja wohl auch nicht die Absicht Gottes, dass nun eine Einheitsreligion entsteht. Trotzdem sind wir in diesem Dialog und sollten daher andere, das gilt übrigens für die Ökumene mit den Protestanten auch, mich hat das sehr beeindruckt, als vor schon über einem Jahrzehnt ein ökumenisches Sozialrat entstanden ist. Noch nie haben sich die Christen unterschiedlicher Provenienz, Katholiken, Protestanten, Orthodoxe, Altoriental, so gut verständigen können, wie in der Frage der Soziallehre im sozialen, im ökumenischen Sozialwort. Ich habe das Gefühl, dass das sich sogar auf den interreligiösen Dialog auch mit dem Islam ausdehnen könnte. Suchen wir Schauplätze, wo wir einen fruchtbaren Dialog führen können, eine fruchtbare Kooperation vorbereiten, wo wir wissen, dass in den zentralen religiösen Fragen ein Übereinkommen so in der Hinsicht nicht zu erwarten ist. Ich habe mein Bierglas noch nicht einmal zur Hälfte geleert. Mir wurde aber gesagt, dass das also ein Zeitmaß der halben Stunde ist. Ich gebe daher das Wort an die Diskussionsleitung zurück. Ich habe vieles nicht gesagt, was ich hier noch vorgesehen habe. Das werden Sie mich dann in der zweiten halben Bier dann ausquetschen.
So, danke schön, verehrter Altabt. Sie haben gesagt, Sie haben von der ersten halben gesprochen. Ich glaube, es war eher eine Maß. Genau, wir danken Ihnen für Ihren Vortrag. Ich bin mir sicher, dass es jetzt sehr viele Fragen dazu gibt. Und da bitte ich euch jetzt einfach, das aufzuzeigen. Ich werde euch dann sozusagen aufrufen und dann könnt ihr euch an den Altabt wenden. Mit Fragen, Kritik etc. etc.
Ach, Gregor?
Ja. Hier.
Also, wenn wir vom Dialog im Islam sprechen, wer ist da unser Ansprechpartner? Ich meine zunächst den Muslimen, denen wir begegnen, aber wenn wir im großen Kontext der Religionen sprechen, wer ist das Gegenüber der Kirche? Weil die Kirche kann mit einer Stimme sprechen, weil wir ein Oberhaupt in den Papst haben. Beim Islam gibt es meines Wissens nach eben keine bindenden Autoritäten mehr, sondern eben einzelne Gemeinschaften, eben Sprecher, die für ihre Gemeinde vorgeben, wie der Koran auszulegen ist. Wie kann sich also so ein Dialog gestalten, wenn es kein einheitliches Gegenüber gibt?
Eine gute Frage. Danke vielmals. Ich freue mich über diesen wichtigen Beitrag. Ich beginne einmal damit, dass wir diese unerfreulichen Randerscheinungen im Islam wie Islamismus und Terrorismus bitte nicht als Äußerung der Stärke dieser Religion sehen sollten, sondern als Symptom einer tiefen Verletztheit. Dies ist eine zweifache. Das eine, die schockartige Begegnung mit der modernen Zivilisation und Welt, die sie, wie gesagt, uns zum Teil in die Schuhe schieben, was ja nicht ganz falsch ist. Also dieses nicht aufarbeiten können mit einer modernen Zivilisation, weil der Islam in den letzten Jahrhunderten, zum Unterschied vom Hochmittelalter, ein bisschen den Anschluss an die Moderne verloren hat. Und das zweite Punkt der Verletztheit ist genau dieser Punkt. Seit dem Jahr 1918 gibt es nicht mehr den Sultan, also nicht mehr den Kalifen, der die eigentliche oberste, letzte Instanz für den Islam aller verschiedenen Schiiten und Sunniten und Ismaeliten und was es da noch so alles gibt, darstellt. Das ist sicherlich eine große Schwierigkeit und man wird daher, die Ökumene schaut ja nicht ganz unähnlich aus, was sind wir doch beschenkt mit unserer römisch-katholischen papistischen Kirche, wo tatsächlich irgendjemand das letzte Wort geben kann, um zu sagen, das ist es nicht. Trotzdem müssen wir uns diesem Dialog stellen. Mein Aufruf vorhin, jemanden ganz bewusst, also man kann das natürlich nicht so steuern, aber wir sollten Begegnungen mit Muslimen herbeiführen, um darauf persönliche Beziehungen aufzubauen, um mit ihnen zu sprechen. Und sie versuchen zu verstehen, damit auch wir vielleicht die Möglichkeiten haben, ihnen zu vermitteln, dass sie uns verstehen. Erste Stufe des Dialogs. Daher also das Suchen nach persönlichen Kontakten. Die Frage des Muslims aus Alpach lastet wie eine feurige Kohle auf meinem Haupt. Der zweite Punkt in einem etwas größeren Rahmen. Ich bin also sehr glücklich, dass aufgrund einer Veranstaltung, die vor ein paar Monaten in der Moschee stattgefunden hat, hier in Österreich mit dem obersten Vertreter der muslimischen Glaubensgemeinschaften, sagen wir es einmal in diesem Plural, wegen der unterschiedlichen Richtungen, einem Türken, denn das ist die größte Gruppe der Muslime in Österreich und einem Team, das er zusammenstellt, tatsächlich ein offizieller Dialog stattfindet. Das wurde auch dem Herrn Kardinal gemeldet, der Herr Kardinal ist ganz dafür. Ich weiß nicht, glaube nicht, dass er wird kommen können, aber er hält das für gut und wir sollten auf dieser Schiene auf österreichischer Ebene, denn Österreich ist eine kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält, ich glaube, Friedrich von Schiller in Wallenstein irgendwo, wir sollten uns nicht nehmen lassen, dass aufgrund der Traditionen, die auch unser kleines Österreich doch aus einem früheren, größeren Österreich, wo ja Muslime schon immer da waren oder halt durch einige Jahrhunderte. Natürlich hat es auch Kriege gegeben, aber dass wir da von Österreich her versuchen, gerade auch in der Aufnahme der Tradition von Kardinal König, diesen Dialog auf österreichischer Ebene zu führen. letzte Stufe zur großen meiner Freude. Sie können es in den Zeitungen nicht lesen, weil die Zeitungen eben, wie gesagt, only bad news verbreiten, ist eben seit dem Jahr 2005 paradoxerweise ein Dialog mit dem Vatikan zustande gekommen. Natürlich hat er Rückschläge. Zum Beispiel als bei der vorletzten Attacke gegen koptische Christen in Kairo der Heilige Vater lautstark protestiert hat, hat die Al-Azhar-Universität in Kairo, jene, die damals mit Kardinal König den Dialog begonnen hat, aus irgendeiner politischen Komplexsituation heraus den Dialog mit dem Vatikan vorerst mal abgebrochen. Ich hoffe, das ändert sich wieder. Also das sind natürlich Rückschläge, das ist ganz klar. Aber trotzdem sind also diese Ebenen im kleinsten lokalen Bereich, im diözesan oder staatlichen Dimension oder eben global, weltkirchlich, universal, ich vermeide das Wort katholisch, aber das hängt natürlich damit auch zusammen. Ist das ungefähr eine Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe?
Dankeschön. Mut. Herr Art, danke einfach auch für diese Ermutigung, gemeinsame Werte einfach auch eine Allianz zu schließen, aber ich sage es einfach ganz kurz, in mir ist einfach so viel Misstrauen gegen den Muslims, also ich habe in meiner Pfarre auch natürlich Leute, die halt einfach auch in den Gasthäusern, also so diese warten auf weiter Vermittlung und wie auch immer, ein bisschen Kontakt, aber es ist in mir immer ein großes Misstrauen ihnen gegenüber, dass sie mir eine schöne Seite zeigen und sozusagen, wenn sie mehr sind, dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Ja, ich kann das nicht, tut mir wirklich schwer, das abzubauen. Weil ich sage immer, wenn die Moslems ernst machen, dann und wenn wir ernst machen, dann müssen sie uns hinschlachten und wir müssen uns hinschlachten lassen.
Und jetzt einmal religiös gesprochen, lieber Mitbruder, das ist unsere Stärke.
Ja.
Die Tatsache, dass wir zur Feindesliebe aufgerufen sind, ist wahrscheinlich die größte Konfliktbewältigungspotenzialkomponente, die jemals in die Weltgeschichte eingebracht wurde. Die dürfen wir uns nicht nehmen lassen und wir werden damit siegen. Und nicht nur jenseitig, sondern auch diesseitig. Dieses Konfliktbewältigungspotenzial der Botschaft Jesu Christi macht unsere Religion absolut zum Spitzenreiter des Angebotes der Religionen in der Welt. Und wir müssen versuchen, das hat natürlich auch eine ungeheure missionarische Sprengkraft. Denn wenn das wirklich eindringt, dass wir bereit sein müssen, uns für die gute Sache auch schlimmstenfalls hinschlachten zu lassen, das hat Sprengkraft. Und ich meine, wir wissen, dass momentan keine Religion auf der Welt so verfolgt wird wie das Christentum. Wir müssen dagegen protestieren und wir müssen dagegen aufstehen mit Kompetenz. Und trotzdem wissen wir, dass nach einem uralten Prinzip seit der Urkirche Sanguis Martyrorum est Semen Christianorum. Das Blut der Märtyrer ist, verblüffenderweise, immer wieder der Same für neues Christentum. Vergessen Sie bei der ärgerlichen Diskussion über innerkirchliches Heckmeck hier in Österreich nicht, dass die Kirche weltweit ja keine Krise hat. Sie ist weltweit im Zunehmen. Die Priesterseminare sind voll. Die Kirche kommt gar nicht nach mit der Ausbildung von Priestern, wir sehen es ja auch hier schon in so vielen Pfarren, wo Nigerianer, Inder und ähnliche uns als gestresste Mehrfachfunktionäre in der seelsorglichen Tätigkeit tatsächlich schon helfen. Die Kirche weltweit ist in keiner Krise und zwar paradoxerweise deswegen, weil sie die meistverfolgteste Religion auf dem Globus ist. Ja, wir müssen das einbringen und ich glaube nicht, dass du momentan Gefahr läufst, in der Steiermark tatsächlich hingemetzelt zu werden. Daher benütze doch alle deine Möglichkeiten, denn natürlich gibt es auch Muslime in der Steiermark, doch irgendwo einen persönlichen Kontakt aufzubauen. damit man eben diese unterste Ebene, die sich verstehen, natürlich ist das anders. Ich meine, wenn man in eine Küche von Muslimen tritt, fällt man zuerst einmal um, weil es riecht so anders. Ich sage das jetzt nicht negativ wertend, aber es schockiert einen im ersten Moment, weil die Art und Weise der Speisenzubereitung so anders ist, dass einen der Geruch vorerst einmal hinaustreibt. Ich erinnere mich, mein Bruder lebte in New York und neben ihm lebte eine muslimische Familie und wir gingen an der Wohnung vorbei und der Küchendampf kam heraus und er sagte, jetzt braten Sie schon wieder ein Krokodil. Aber das sage ich jetzt eigentlich mehr als Gewissenserforschung gegen uns. Unsere Nasen sind anders. Die Essgewohnheit ist eine andere Kultur. Und wir müssen uns versuchen damit, was glaubt ihr, wie unsere Küche denen stinkt? Zumindest noch schlimmer. Also diese Schranken überwinden, um mit Menschen wirklich in einen Kontakt zu treten. Noch einmal, bei diesen zwischen 4 und 5%, in Frankreich sind es auch nicht mehr als 5, in England sind es überhaupt nur 2%, das ist ja nun nicht die Bedrohung, die uns hier nun wirklich also umwirft. Und noch einmal, auch die Muslime in der dritten Generation spätestens erleben den Säkularisierungsdruck von außen genauso wie wir. Und gerade deswegen sind wir eben Bundesgenossen und müssen versuchen, dein Misstrauen abzubauen. Und das geht nur, indem man sich wirklich damit beschäftigt und mit konkreten Menschen, die das vertreten, doch irgendwie ins Gespräch kommt.
Danke. Ich werde nicht, bis so weit kommen mit dem Mikrofon. Ich bitte Sie deswegen, dass Sie einfach die Frage laut formulieren.
Meine Befürchtung ist, dass ein Muslim, ein gemäßigter Muslim, wohnt in einer Widerspruch. Ich meine, in der westlichen Gesellschaft zu leben, muss ein Muslim die Kalifat ablehnen, er muss Scharia ablehnen, er muss den Dschihad gegen Andersgläubige ablehnen, er muss für die Demokratie und Wahlrecht und so weiter sein. Ist es wirklich möglich für ein Muslim, sich als guter Muslim zu bezeichnen und das alles abzulehnen und die Demokratie anzunehmen? Es ist so ein großer Widerspruch, ich weiß nicht, wie ein Muslim das zusammenbringen kann.
Gibt es einen Muslim hier im Raume? Ja, den müssen wir unbedingt einladen dann auch. Ich sollte mal zuerst die Frage beantworten. Könnte es sein, dass ein Christ und ein Katholik im Jahre 1600 genau in derselben Schwierigkeit stand? Wir sind ja nun, weiß Gott, nicht in eine solche politische und kulturelle Situation schon immer gewesen. Und es war über die Glaubenskriege bis zur Französischen Revolution und die entsetzlichen Häresien von Nationalsozialismus und Kommunismus wirklich und der heutigen Auseinandersetzung sehr spannungsreich. Und wir müssen also schauen, wie wir selber uns entwickelt haben, um unseren muslimischen Mitbrüdern vielleicht zu helfen. Das ist jetzt nicht von oben herab gemeint, sondern sie sind unsere Bundesgenossen als Gläubige und wir können ihnen sagen, was wir schon an schmerzlicher Erfahrung hinter uns haben. Also daher, es ist natürlich eine Frage der Interpretation des Koran, aber ich bitte doch auch festzuhalten, dass wir das Neue Testament ist sicherlich mit seiner Feindesliebe und seiner Gewaltlosigkeit ein neuer Schritt. Aber das Alte Testament, ohne dass wir nicht auskommen, muss von uns schon auch mühsamst interpretiert werden, damit wir dahin kommen, in einer modernen Gesellschaft trotzdem leben zu können. Also auch hier eine Bundesgenossenschaft. Sicherlich kommt der Islam nicht drum herum, da waren natürlich die ersten schmerzlichen Auseinandersetzungen schon mit, wie hat dieser Dichter geheißen, die satanischen Verse oder so, er war eine Zeit lang, Salman Rushdie, da waren ja schon die ersten Anzeichen einer Auseinandersetzung, wie wir sie seit der Renaissance und ganz schlimm im 19. Jahrhundert mit der Heiligen Schrift erlebt haben, dass das im Koran natürlich auch stattfinden wird. Dem wird sich der Islam nicht entziehen können, dass eine historisch-kritische Auseinandersetzung mit dem Koran stattfindet, die dann auch die Interpretationsmöglichkeiten schafft, in einer Gesellschaft des Friedens und der Demokratie irgendwie den Anschlusspunkt zu finden. Aber wir haben einen Muslim im Raum.
Vielen Dank. Die Diskussion ist jetzt auch schon fast wieder eine Maß geworden. Aha. Und deswegen würde ich dich bitten, ganz kurz, dass du ihn noch voll machst. Ich fände es cool, wenn du herkommen würdest.
Zuerst Dankeschön für die Einladung. Und wenn ich mache einen Deutschfehler, zuerst muss ich das sagen, Entschuldigung, weil ich habe später Deutsch gelernt, bin ich später Österreich gekommen. Ich weiß nicht, was soll ich sagen, sowieso, er hat super gesprochen über uns und über Islam und über Christus und Christentum und so weiter. Ich bin auch gläubig, also ich bin auch gläubiger ein Muslim, aber ich kann auch sagen, nicht wie anderen, ja. Und ich habe super Koran gelernt von meiner Oma, weil sie ist wirklich sehr gute, gläubige Muslim, aber ich habe nicht Scharia gelernt, ich habe nicht Dschihad gelernt, ich habe die anderen Dinge nicht gelernt. Okay, vielleicht mit dem Jahrhundert, also die Scharia hat das immer anderen Strafe verurteilt für die Leute, aber heutzutage ist es, wir leben in 2000 Jahren, Demokratie ist schon gekommen, ja. Und wenn jemand glaubt, dass noch immer und heutzutage Dschihad oder Scharia, für mich ist das nicht Moslem. Und da kann ich auch sagen, in Österreich ist der größte Fehler von uns und von mir und von den gläubigen christlichen Leuten die Vorurteile. Und zum Beispiel, wenn ich habe in einem Haus, also ich wohne in einem Haus und 2 Jahre hat mich niemand begrüßt. Ich auch nicht. Und 2 Jahre später, die sind angefangen zu mich begrüßen, jetzt wir sind super befreundet geworden, ich habe Nachbarschaft gelernt. Aber von mir. Weil ich habe eingeladen für Essen, 3-mal. 1-mal nicht gekommen, 2-mal auch nicht gekommen, aber 3. Mal sie ist schon gekommen. Und jetzt, sie sagt es, aha, das ist es so, aha, ich habe das so gelernt, alle Moslems sind nicht so. Alle Moslems sind nicht Terroristen und Terroristen auch sind nicht richtiger Moslem, also wenn wir sagen, Bin Laden zum Beispiel. Und Dankeschön, ich kann nicht mehr sagen, weil ja, ich fühle mich so schüchtern, ich kann nicht so große Publikum das erste Mal reden hier. Okay. Aber danke für Sie, für die erste Schritt, das erste Punkt, Dialog. Zuerst Dialog und kennenlernen. Weil unser Gott oder euer Gott ist das Gleiche. Das ist von meiner, ich habe von Oma gelernt, Koran steht, dass zuerst wir lernen christliche Leben und dann lernen wir Muslime leben, weil wir glauben auch Jesus, wir glauben auch Mohammed. Weil wir haben übergenommen. Also, das ist der Erbe. Judaismus oder Christentum ist auch für uns alte Erbe. Genau. Und das können wir. Paganismus auch vielleicht in Europa, ja. Deswegen, zuerst Dialog und dann zweiter Respekt. Dann, wir können uns gut verstehen. Sorry, danke schön.
Vielen Dank, Jit, für deinen Beitrag. Bevor jetzt der Pater George uns noch das letzte Stammball vom Fass gibt, werde ich noch die Pfarrnachrichten sozusagen verkünden. Und dann ist Theologie vom Fass beendet und ihr könnt euch dann dem Bier vom Fass noch hingeben. So, genau, also 3 Sachen, 3 kurze Sachen. Das erste ist, der Alter hat jetzt ein paar Mal von diesem Event im Jänner gesprochen. Und ich möchte jetzt noch kurz sagen, was das ist. Und zwar findet das am 12. Jänner, also einem Donnerstag 2012 statt. Und es wird eine Begegnung sein zwischen dem Altabt und dem Präsident Fuad Sanak, dem Präsident der islamischen Glaubensgemeinschaften in Österreich. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann könnt ihr einfach das Ganze googeln oder direkt auf die Website gehen. Das ist rpp-institut.org. rpp-institut.org am 12. Januar 2012. So, zweitens möchte ich euch noch herzlich einladen zum Herbstseminar von Theologie vom Fass. Das befasst sich mit Rhetorik und Apologetik sozusagen. Das bedeutet, wie können wir unseren Freunden Antworten geben, die wir eben im Glauben finden. Wie kann man quasi den Glauben erklären? Oder inwieweit kann man den Glauben erklären? Genau, das ist nächstes Wochenende. Nähere Informationen dazu findet ihr auf der Facebook-Seite von Theologie vom Fass. Genau, einfach auf Theologie vom Fass Facebook eingeben, dann findet ihr das eh. Und zweitens findet jetzt jeden Samstag eine Studentenmesse sozusagen, eine Messe für junge Erwachsene in der Marxer Gasse statt, das heißt bei den Legionären. Das Ganze nennt sich Be Free und das fängt um 18.30 Uhr an, wir haben dann Messe, danach Chill Out, wir machen noch irgendwas, wir gehen wohin, trinken noch ein Bier oder schauen uns einen Film an, wie auch immer. Genau. Und dann noch ein letztes. Vielleicht habt ihr das hier eh gesehen, das ist ein Flyer, auf dem sind die nächsten Events von Theologie vom Fass zu sehen. Wenn euch das heute gefallen hat, dann würde ich euch herzlich einladen, dort auch wieder hinzukommen. Und vor allem dann auch vielleicht Freunde mitzunehmen, die dem Glauben nicht so nahe stehen. Weil heute war das ja eher ein Heimspiel. Und es wäre insofern interessanter, auch Andersgläubige hier zu haben, als sich eine noch bessere Diskussion ergeben könnte. So, jetzt bitte ich den Pater George, hierher zu kommen und uns noch ein letztes Stammball zu servieren. Genau, danach spielt die Band, ganz wichtig, bitte bleibt noch ein bisschen.
Aber ich glaube, sie werden nur laut spielen am Anfang, also kann man nachher noch ein bisschen diskutieren. Genau, ich bin der Pater George von den Legionären. Wir machen das ein bisschen zusammen mit Regan Christie und auch mit diesen tollen Leuten hier, die mitmachen. Okay.
Nein, also manche kennen eh das Beispiel von mir, aber ich würde es trotzdem mal erzählen, weil es mir, ich glaube, sehr, also mir ist es die ganze Zeit gekommen, während du gesprochen hast heute Abend. Wir waren, Theologie vom Fass war auf dem Weg mit einem Bus nach zum Weltjugendtag in Madrid und wir haben einen Halt gemacht in Marseille. Und dort habe ich einen Freund, der ist Pfarrer dort, der mich einfach wahnsinnig beeindruckt hat. Nicht? Weil er ist dort hingekommen vor, also Marseille übrigens hat die größte Dichte prozentual von Muslimen in Europa, ist diese Stadt. Und er ist hingekommen, er ist spätberufen auch gewesen, in eine Pfarre, die Kirche ist so ungefähr so groß wie die Votivkirche, also nicht eine kleine Kirche gerade. Und der Bischof hat ihm gesagt, schon mal, wenn du schaffst, dass 30 Leute in die Messe gehen dort am Sonntag, dann machen wir nicht ein Museum draus. Also sie konnten sich mal halten, es war in der Mitte von einem muslimischen Viertel und es hat keinen Sinn. Also hier, ja, okay. Also das war die Wiese, das war vor 7 Jahren. Ich glaube, es gibt einige, die hier waren, auf der Reise dorthin. Man muss ungefähr 15 Minuten vorher da sein, heute überhaupt einen Stehplatz zu bekommen in dieser Kirche. Wirklich beeindruckend. Der hatte zu Ostern 50 Erwachsenentaufen, allein in dieser Pfarre, davon über 20 auch Muslime. Gut, und nachher hatten wir eine Diskussion mit ihm gehabt, da war halt jemand auch dabei bei der Gruppe, die halt die Muslime als ein Riesenproblem gesehen haben. Also das muslimische Problem irgendwie. Nicht? Also die kommen nach Europa und die machen alles kaputt und so ein bisschen wie manche, ich bin Kanadier, bei uns in Vancouver, die Chinesen kommen alle und tun uns alles aufkaufen. Und er hat es halt nicht, wie gehen wir um mit dieses Problem? Und ich habe gemerkt, wie der Pfarrer in diesem Augenblick wahnsinnig traurig wurde. Und hat fast angefangen zu weinen und hat einfach ihm gesagt, weißt du, ich liebe diese Leute. Und es ist nicht, also man hat gemerkt, er ist jemand, der, also er geht jeden Tag 1 Stunde, 2 Stunden am Vormittag und geht einfach durch die Stadt und geht halt, trifft sich mit den Leuten und geht zum Café, wo sie halt Kaffee trinken oder halt geht zum Friseur oder halt redet einfach, macht Freundschaften, wie der Abt auch gesagt, sucht Begegnungen mit ihnen und nicht, weil er jetzt in erster Stelle dahin kommt und sie jetzt gleich taufen möchte, sondern einfach, weil er auf menschlicher Ebene sie wirklich einfach auch liebt und auch natürlich als Priester und als Christ diese Menschen einfach auch liebt. Und nicht jetzt irgendwie von oben herab, ja, wir sind die tollen Katholiken und wir werden jetzt euch alle was zeigen, wo es lang geht. Nein, ganz, also, und das für mich war so ein tolles Beispiel, nicht von jemand, der einfach, also Basischrist sein, einfach von wirklich überzeugt lebt und genau. Und ich denke, das ist genau ein Weg, das wir halt auch gehen sollten. Es hat hier der Otto Neubauer von Emanuels geredet am Ende letzten Jahres. Und ich fand auch sehr gut, wie er das halt so stark betont hat. Nicht? Wenn du jemand helfen willst, und wir Christen möchten auch manche andere, nicht dieses Licht, die wir selber empfangen haben als Geschenk, weitergeben, aber du kannst nicht daherkommen und den anderen irgendwie manipulieren, dass er das tut, was du willst. Nein. Die christliche Botschaft ist, wir lieben diesen Menschen, der vor mir ist. Ich suche das Beste für ihn. Ich möchte das Beste für dich. Aber ich manipuliere ihn nie. Danke. Also jetzt kommen noch ein paar Lieder, oder? Von euch?
Ich habe jetzt noch zwei Laute.